Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, Hoffen und Harren hält manchen zum Narren. Hoffnung hat im Volksmund nicht unbedingt das beste Ansehen, ganz ehrlich. Und die Formulierung »Hoffen wir das Beste«, wie wir den Gottesdienst überschrieben haben heute, das ist für manche eher ein verzweifelter Ausruf, wenn eigentlich überhaupt nicht mehr viel zu hoffen ist. Hoffen wir mal noch das Beste. Wir sind im November, ganz am Ende des Kirchenjahres. Es ist die Zeit, in der wir über die Hoffnung des Glaubens nachdenken. Aber Hoffnung wird wirklich ganz unterschiedlich, ja geradezu gegensätzlich beurteilt. In Goethes Faust etwa, da ist es die Klugheit, die sagt Folgendes. Die sagt, zwei der größten Menschenfeinde, Furcht und Hoffnung, angekettet. Halt dich ab von der Gemeinde, Platz gemacht, ihr seid gerettet. Was heißt das? Hoffnung und Furcht bezeichnet die Klugheit als Menschenfeinde. Warum das denn? Nun, Furcht lähmt und Hoffnung vertröstet. So meinen kluge Leute, so denkt man. Und tatsächlich, wie viele enttäuschte Hoffnungen gibt es denn auch wirklich in dieser Welt? Aktuell bekommt man das ja sehr eindrücklich vor Augen gemalt, wie Hoffnungen trügen können. Ich kann mich noch gut erinnern, letztes Jahr, Heiligabend, wir fuhren mit unseren Weihnachtstrucks, mit den Treckern durch die Dörfer zu den Open-Air-Gottesdiensten dort. Und manche sagten, Mensch, das ist ja eine tolle Aktion, aber nächstes Jahr, 2021, da können wir ja hoffentlich wieder ganz normal Weihnachten feiern. Dann ist der Spuk vorbei. So haben das viele gedacht und gehofft. Tja, wir sehen jetzt, diese Hoffnung war trügerisch. Und heute sind viele hier, die Abschied von einem geliebten Menschen nehmen mussten. Und bei manch einem gab es ja auch Hoffnung. Hoffnung bis zuletzt, es wird wieder gut, du schaffst das. Und er hat es nicht geschafft, sie hat es nicht geschafft. Da fragt man sich ja, lohnt es sich dann überhaupt zu hoffen? Der Dichter Peter Sirius stellt fest, das Menschenherz ist ein Friedhof begrabener Hoffnungen. Und der Schriftsteller Gottfried Benn sagt knallhart, hoffen heißt, vom Leben falsche Vorstellungen haben. Ihr Lieben, da kommt die Hoffnung nicht gut weg bei den gelehrten Leuten. Aber wenn ich mit Menschen spreche, und zwar gerade mit denen, die in einer schweren Situation stecken, dann höre ich oft ganz anderes. Zum Beispiel, Herr Pastor, ohne Hoffnung kann man gar nicht leben. Oder die Hoffnung stirbt zuletzt. Wir brauchen Hoffnung, an die wir uns klammern können. Und was sagt die Bibel? Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Unser Predigttext vom heutigen Ewigkeitssonntag, den wir vorhin gehört haben aus dem Propheten Jesaja, der ist voller Hoffnung. Da ist die Hoffnung auf einen neuen Himmel und eine neue Erde. Ich glaube, ob eine Hoffnung in die Irre führt oder ob sie wirklich trägt, das hängt ganz entscheidend davon ab, wem wir diese Hoffnung zu verdanken haben, wer uns die Hoffnung denn gibt. Und so lautet mein erster Punkt, der Urheber der Hoffnung. Anders vielleicht noch klarer formuliert, der Urheber echter Hoffnung. Ich lese uns noch einmal Vers 17, den Beginn dieses Predigttextes. Denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Freuet euch und seid fröhlich immer da über das, was ich schaffe. Was ich schaffe. Ja, wer redet hier? Gott selbst. Gott selbst redet hier durch Jesaja. Und es ist der Gott, wo wir Sonntag für Sonntag bekennen: Gott, der Vater, der Allmächtige, der Schöpfer des Himmels und der Erde. So heißt es im Glaubensbekenntnis. Der Schöpfer des Himmels und der Erde. Es ist hier kein Politiker, es ist hier kein Mediziner. Es ist hier kein Nachrichtensprecher, der uns Hoffnung machen will, sondern der lebendige Gott. Und der muss es ja wissen. Also wenn der nicht die Zukunft kennt, wer dann? Die Worte, die hier im hebräischen Urtext stehen, das sind dieselben Worte, die auf den ersten Seiten, in den ersten Versen der Bibel auch gebraucht werden bei der Erschaffung der Welt. Und da steht das Wort erschaffen oder schaffen. Ja, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, so heißt es hier, das ist das hebräische bara. Und das ist ganz interessant, dieses Wort wird ausschließlich für Gott verwendet. Auch Menschen können ja vieles schaffen. Es gibt Künstler, die wunderschöne Kunstwerke erschaffen können. Aber dieses Wort, das wird tatsächlich nur von Gott verwendet. Warum? Weil es die Schöpferkraft Gottes ist, die darin zum Ausdruck kommt. Die Schöpferkraft, die alles verwandeln kann, die aus dem Nichts die Welt ins Dasein ruft. Und genau dieses Wort steht hier eben auch. Gott schafft einen neuen Himmel, eine neue Erde. Und wenn er das sagt, dann hat er auch die Macht dazu. So wie er am Anfang diese Welt geschaffen hat, wird es ihm auch gelingen, am Ende eine neue Welt zu schaffen. Und dasselbe gilt genauso für unser Leben. So wie er uns das Leben geschenkt hat, wie er uns erschaffen hat, so wird er uns auch das neue Leben schenken, das ewige Leben. Das sind doch nicht irgendwelche Pfaffen, die das Blaue vom Himmel versprechen, Pastoren, Priester, Kirchenleute, die die Leute für dumm verkaufen, sondern es ist der lebendige Gott, der es uns in seinem Wort verkauft, der es uns in seinem Wort schenkt, der es uns in seinem Wort zusagt. Dem will ich glauben. Dem kann ich glauben, diesem Urheber der Hoffnung. Das zweite, der Inhalt der Hoffnung. Um was genau geht es bei unserer christlichen Hoffnung? Was ist das für eine neue Welt, die Gott uns hier durch Jesaja ankündigt? Nun, ganz ehrlich, etwas seltsam und vielleicht auch etwas märchenhaft klingt es ja doch und fremd dazu. Haben Sie die Worte noch im Ohr? Hier ist von Jerusalem die Rede, liegt für uns weit weg. Und dann heißt es von Tieren. Wolf und Lamm sollen beieinander wohnen. Der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Merkwürdig. Und noch etwas verwundert doch. Was steht hier? Es sollen keine Kinder mehr da sein, die nur einige Tage leben oder Alte, die ihre Jahre nicht erfüllen, sondern als Knabe gilt, wer 100 Jahre alt stirbt. Halt, Moment mal, was ist das denn? In Gottes neuer Welt sterben auch noch Menschen? Nur halt später? Nur halt älter? Aber so haben wir uns doch den Himmel wirklich nicht vorgestellt. Nun, wir müssen uns eins klar machen, wenn wir die Worte von Jesaja lesen, die Gott hier durch Jesaja gesprochen hat. Gott offenbart seinen Heilsplan für die Welt und für uns Menschen nicht auf einmal und nicht sofort komplett, sondern sukzessive, nach und nach, Stück für Stück, immer klarer und deutlicher. Jesaja durfte schon vieles aus der Zukunft sehen, wohl wahr. Ja, er durfte sogar das Kommen des Messias ankündigen und er durfte sogar auch das Leiden und Sterben des Gottesknechtes vorhersagen. Und eben auch eine neue Welt. Aber vieles war ihm doch noch verborgen. Wir müssen schon noch weiterlesen in der Bibel, dürfen nicht im Alten Testament stehen bleiben. Und wenn wir bis zum letzten Buch der Bibel hindurchgekommen sind, bei der Johannes-Offenbarung, dann erkennen wir, Gottes Plan kommt stufenweise zur Erfüllung. Ja, bevor Gott am Ende tatsächlich alles neu machen wird, scheint es noch eine Zwischenzeit zu geben. Offenbarung 20 spricht von einem sogenannten tausendjährigen Reich auf einer erneuerten Erde voller Frieden, sogar Frieden zwischen Menschen und Frieden zwischen Tieren. Kann man sich kaum vorstellen. Voller Heil, voller Shalom. Einige Ausleger sehen diese Verheißungen eher bildhaft, symbolisch. Aber es ist durchaus möglich, dass diese auch ganz real gemeint sind. Nun lassen wir uns überraschen. Aber entscheidend ist, dass es ganz am Ende der Zeit dann noch etwas mehr gibt. Eine wirklich ganz andere, völlig neue Welt, in der auch der Tod ein für alle Mal besiegt ist. Und das lesen wir in Offenbarung 21. Da wird diese Vision des Jesaja weitergeführt. Da steht eben noch mehr. Da zeigt Gott noch mehr von seinem Plan. Und da lesen wir, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und er auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Siehe, ich mache alles neu. Das ist der Inhalt unserer Hoffnung. Und wer als Gottes Kind im Glauben an Jesus diese Welt hier verlässt, für den entfällt die Wartezeit, diese Zwischenzeit. Der wird zugleich Teil der neuen Welt, ohne Krankheit, Leid und Tod. Der kommt in den Himmel, wie wir so sagen. Da werden unsere Tränen getrocknet. Alles neu, das ist das Beste, was es überhaupt geben kann. Unsere Überschrift heute heißt doch, hoffen wir das Beste. Nehmen wir das einmal ganz, ganz wörtlich. Hoffen wir das Beste, was es gibt, das ewige Leben, Gottes neue Welt. Aber wie können wir uns das vorstellen? Wie wird das sein? Die Bibel sagt uns, wir werden auch einen neuen Leib bekommen. Einen neuen Leib, der nicht altert, der nicht stirbt. Vielleicht müssen wir es uns gar nicht vorstellen, denn es übersteigt unsere Vorstellungskraft. Kinder haben es da oft etwas einfacher. Die können sich sowas manchmal ganz gut ausmalen. Ich erinnere mich, wie vor Jahren, als unsere Kinder noch viel, viel kleiner waren, mal eine Diskussion bei uns war über den Himmel und dass unser Körper zwar hier in der Erde bleibt und zur Erde wird, aber dass wir mit einem neuen Körper im Himmel auferstehen werden. Für unseren Daniel, damals noch ganz klein, waren so verschiedene Arten von Körper überhaupt kein Problem. Er sagte dann mit seinen 3, 4 Jahren, ist doch logisch, es gibt doch auch verschiedene Haut. Meine Haut und die Haut auf dem Pudding. Also es gibt doch Verschiedenes. Und so gibt es auch verschiedene Körper und auch einen ganz neuen Leib, einen Geistleib im Himmel, den Gott uns schenken wird. Wir brauchen die Einzelheiten nicht zu kennen und zu wissen. Wir dürfen hoffen und vertrauen. Und so nun das Letzte, das Dritte, der Grund der Hoffnung. Was ist der Grund unserer Hoffnung? Liebe Gemeinde, ein Prediger sagte mal, Christen sind eine GmbH. GmbH, nun, er meinte nicht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, sondern GmbH heißt für uns Christen, wir sind eine Gesellschaft mit begründeter Hoffnung. Eine Gesellschaft mit begründeter Hoffnung. Unsere Hoffnung hat einen Grund. Und dieser Grund ist nicht nur, dass Gott selber der Urheber der Hoffnung ist, sondern der Grund ist, dass es schon eine Voraberfüllung dieser Hoffnung gibt. Im Kino, da sagt man ein Preview, eine Voraufführung vor der eigentlichen Premiere eines Films. Und beim ewigen Leben, beim Himmel, da ist dieses Preview die Auferstehung Jesu. Weil Jesus Christus den Tod besiegt hat, weil er von den Toten auferweckt worden ist, weil er lebt. Darum ist unsere Hoffnung auf unsere eigene Auferstehung in Gottes neuer Welt begründet. Das ist der Grund unserer Hoffnung, dass Jesus lebt, dass auch wir leben werden. Denn er sagt es selber in Gottes Wort. Jesus sagt, Johannes 14, ich lebe und ihr sollt auch leben. Und er sagt auch, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Hier wird klar, wer diese Hoffnung haben darf. Jesus sagt, wer an mich glaubt. Und es ist eine Lüge oder vielleicht einfach nur Ironie, wenn die Karnevalsschlager, die Schunkelschlager sagen, wir kommen alle in den Himmel, weil wir so brav sind. So geht es leider nicht. Wir kommen in den Himmel, wenn wir Jesus haben. Und das brauchen wir uns nicht zu verdienen, da können wir brav sein, so viel wir wollen. Das ist ein Geschenk. Ein Geschenk, das man einfach annimmt oder nicht. Und wir brauchen da nicht über andere zu urteilen. Das überlassen wir dem lieben Gott. Aber uns selber können wir fragen, habe ich Jesus? Habe ich die Vergebung der Sünden? Habe ich diese Hoffnung des ewigen Lebens? Dann braucht mir der Tod doch keine Angst mehr zu machen. Dann wartet der Himmel auf mich. Das ist unsere begründete Hoffnung und das gibt uns jetzt schon Trost, wenn wir traurig sind oder einsam sind. Und dann ist das ja hier so schön zum Ausdruck gebracht, dass Gott auch unser Gebet erhört. Ehe sie rufen, will ich antworten, wenn sie noch reden, will ich hören. Er kennt deine Tränen, er kennt dein Schreien, deine Klagen. Er hört dein Gebet. Er ist bei dir. Das ist Trost. Ich schließe mit einer Begebenheit, die schon länger zurückliegt. Vor über 100 Jahren lebte Missionar Albert Hoffmann unter den Papua in Neuguinea. Und er suchte lange Zeit vergebens nach einem Wort für Hoffnung in der eingeborenen Sprache. Fürs Übersetzen. Dieser Kerl mit diesem so passenden Namen Hoffmann, der suchte nach einem Wort für Hoffen und er fand nichts Passendes, nichts Richtiges in der Sprache der Eingeborenen. Man übersetzte Hoffen zunächst mit Warten. Aber das ist eigentlich viel zu wenig. Hoffen ist viel mehr als warten. Im Jahr 1909 musste Familie Hoffmann 3 Kinder in Deutschland zurücklassen. Und der Missionarsfamilie wurde dort in Neuguinea aber ein Söhnchen geschenkt. Und die Freude war ganz groß, doch kaum war der Junge 1 Jahr alt, wurde er todkrank und starb. Und Hoffmann erzählt, als ich am nächsten Vormittag den Sarg zimmerte und Träne auf Träne darauf fiel, beobachtete mich aufmerksam ein Eingeborener. Endlich fing er teilnahmsvoll an und sagte, »Dein Sohn ist nun tot. Werdet ihr jetzt weggehen?« »Nein«, antwortete ich. »Aber ihr werdet bestimmt auch hier sterben. Und was machen dann eure Kinder? Daheim, in eurem Land, zu Hause?« Ich sagte ihm, »die sind doch in Gottes Hand.« »Oh, Hoffmann«, sagte der Eingeborene staunend, »was seid ihr Jesus-Leute für Menschen? Nicht wahr, ihr könnt durch den Horizont sehen?« »Ja«, sagte ich, »mein Freund, das können wir. Wir sehen durch den Horizont hindurch, in den Himmel hinein.« Und auf einmal ging mir durch den Sinn, so berichtet Hoffmann, das gibt ein schönes Wort für Hoffnung. Durch den Horizont sehen. Diesen Blick wünsche ich dir und auch mir immer wieder neu. Dass Gott uns das schenkt, dass wir durch den Horizont sehen, durch den Horizont des Todes hindurch, hoffen wir das Beste. Amen.